Ja, lasst uns nochmal aufstehen. Auch ich will nochmal vor der Predigt beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir jetzt zusammenkommen können und danke, dass wir jetzt dein Wort betrachten können. Ich möchte dich wirklich bitten, öffne uns die Augen, dass wir dein Wort verstehen und dass es unser Leben wirklich verändert. Amen. Ist die Fernbedienung? Also, ja, ich hab gedacht, die liegt. Ja. Ich möchte heute mit einer Frage beginnen, und zwar: Was meinst du, ist die wichtigste Eigenschaft im Leben eines Christen, außer dass er seinen Geschwistern in Liebe begegnen soll? Habt ihr da eine Idee? Was sollte einen Christen vor allen Dingen ausmachen? Er sollte demütig sein. Darum geht's heute. Wir wollen uns mit 1. Petrus Kapitel 5 beschäftigen, mit den Versen 5 bis 7. Und es geht darum, in drei Punkten, wie wir demütig sein sollen. Wir sollen demütig gegenüber unseren Ältesten sein, Vers 5a. Dann sollen wir demütig gegenüber allen Geschwistern in der Gemeinde sein, Vers 5b. Und schlussendlich können wir das alles tun, weil wir uns unter Gott demütigen, unter die gewaltige Hand Gottes. Das werden wir dann in den Versen 6 und 7 sehen. Lasst uns jetzt unseren Predigttext lesen. Erste Petrus 5, Abvers 5. Dort steht: Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Letzte Woche hat Sascha uns schon ziemlich eindrücklich gezeigt, wie vielseitig und schwer die Aufgabe von Ältesten ist, welche Verantwortung sie in der Gemeinde tragen und wie wir die Ältesten dabei unterstützen können, diesen hohen Auftrag zu erfüllen. Älteste sind ja nicht bessere Menschen als wir, aber sie haben von Gott eine Autorität bekommen, die sie in der Gemeinde ausführen. Sie sind gewissermaßen ein Vorbild für uns, dem wir dann folgen sollen. Und wir haben gesehen, dass Jesus selbst seine Ältesten quasi in die Gemeinde eingesetzt hat. Und sie müssen sich Jesus unterordnen. Ja, also im Prinzip besteht das menschliche Verhältnis, egal ob in Gesellschaft, Ehe, Gemeindeleben oder Staat, immer aus Unterordnung und Leitung. Gott hat diese Autorität überall ins Leben gegeben, damit wir eben leben können. Also dass wir quasi der Schöpfungsordnung Gottes entsprechend leben können, dass wir seinen Segen auch erfahren können, wenn wir uns an diese Dinge halten, weil wir eben so von Gott geschaffen sind, dass wir immer entweder geleitet werden oder andere anleiten. Und Sascha hat uns dazu ermutigt, dass wir unseren Ältesten bereitwillig nachfolgen, weil sie eben von Gott diesen Auftrag bekommen haben, der schon so schwer genug ist, und wir müssen ihnen jetzt nicht noch diese Aufgabe schwerer machen, indem wir uns querstellen, indem wir immer irgendwie irgendwas zu meckern haben und aus zweiter Reihe dann irgendwie immer Verbesserungsvorschläge geben, ohne dann selber irgendwas wirklich machen zu wollen. Und letzte Woche ging es vor allen Dingen im Abschnitt darum, dass Älteste dazu aufgefordert werden, demütig zu sein. Ja, und heute geht es darum, dass wir demütig sein sollen. Also wir haben gesehen, dass Älteste selbstlos in der Gemeinde dienen sollen. Sie sollen Gott mit Freude in der Gemeinde dienen. Sie sollen ihren Geschwistern dienen, weil sie sie lieben und nicht aus Zwang. Und das sollen sie tun, weil sie Gott einmal Rechenschaft abgeben müssen für das, was sie tun. Und ebenso wie die Ältesten sich dem Oberhirten Jesus unterordnen sollen, sollen wir uns eben in der Gemeinde unseren Ältesten unterordnen. Das haben wir eben in Vers 5a gelesen. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Das verwirrt vielleicht ein bisschen zunächst, wenn hier Petrus von Jüngeren spricht. Meint er damit, dass nur die Jüngeren sich in der Gemeinde den Ältesten unterordnen sollen? Natürlich nicht. Denn in Hebräer 13, Vers 17 haben wir auch letzte Woche gelesen, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Und in unserem Abschnitt heute spricht Petrus deswegen gerade die Jüngeren an, weil das die vermeintlich schwierigste Gruppe in der Gemeinde ist, die damit am meisten Probleme hat, sich unterzuordnen. Weil jüngere Leute, sie haben meistens irgendwie den Drang, Sachen verändern zu wollen. Sie wollen gerne ihren eigenen Kopf durchsetzen und auch irgendwie Veränderungen bewirken. Aber Petrus meint nicht nur Menschen, die jung im Alter sind, sondern er meint auch Menschen, die noch jung im Glauben sind, die noch nicht diese Verantwortung tragen in der Gemeinde. Denn es gibt ja nicht nur die Ältesten in der Gemeinde, das hat Sascha auch letzte Woche gesagt, sondern es gibt ja auch diejenigen, die in Gruppen Leitung übernehmen. Ja, es gibt Leute, die arbeiten in der Sonntagsschule mit, es gibt Leute, die machen den Hauskreis oder den Männertreff, den Frauenkreis. Überall dort sind Leute, die reifer im Glauben sind und andere anleiten können. Und diejenigen, die nicht so reif sind im Glauben, sie sollen nicht stur immer das machen, was die anderen nicht wollen, sondern sie sollen aufmerksam sein, sie sollen bereit sein, von denjenigen zu lernen, die reifer sind im Glauben. Und das macht dann den anderen auch ihre Aufgabe in der Gemeinde einfacher. Das hilft den Leuten, die Verantwortung in der Gemeinde übernommen haben, ihren Dienst gerne zu machen, weil sie sind ja von Gott dazu aufgefordert, gerne zu dienen. Nicht aus Zwang, nicht weil sie denken, oh, jetzt ist schon wieder Sonntag, jetzt bin ich mit der Predigt dran und eigentlich habe ich was anderes zu tun und ach, das dauert immer so lang und ich muss das jetzt machen, weil ich dran bin. Wenn du so eine Einstellung hast, dann solltest du es lieber lassen, weil Gott möchte, dass wir Dinge nicht halbherzig tun, sondern von ganzem Herzen. Und ich denke, das hat Sascha uns schon sehr eindrücklich letzte Woche auch gesagt, dass das ganz wichtig ist und dass wir auch die Ältesten halt dabei unterstützen können, indem wir ihnen halt auch unsere Anerkennung zeigen, dass wir ihnen zeigen, dass wir hinter ihnen stehen und dass wir auch mal vielleicht ein bisschen zurückstecken, wenn wir Dinge nicht so sehen, wie sie sehen. Weil irgendjemand muss die Verantwortung tragen und Gemeinde besteht nicht nur aus dir und mir, sondern aus der Gesamtheit von uns allen. Und deswegen müssen Leute vorangehen, müssen Leute, die reifer im Glauben sind, Gottes Maßstab auf uns, auf die Gemeinde anwenden. Und Unterordnung ist deswegen auch ist die Grundlage von geistlichem Wachstum. Ja, wenn keine Unterordnung in einer Gemeinde vorhanden ist, dann können die Ältesten noch so gut anleiten, sie können sich noch so gut Mühe geben, aber sie werden schlussendlich keinen Erfolg haben, weil wenn eine Gemeinde sich nicht leiten lassen will, dann können Älteste auch nicht leiten. Und deswegen sind wir jetzt heute in diesem Abschnitt dazu aufgefordert, uns den Ältesten unterzuordnen. Dass wir bereitwillig denen folgen, die die Verantwortung für uns tragen. Und Paulus, er schreibt den Korinthern, vielleicht schlagt ihr es mal mit mir auf, in 1. Korinther 16, davon, dass sie sich denjenigen in ihrer Gemeinde unterordnen sollen, die reifer im Glauben sind, die schon mehr Erfahrung haben und sich auch quasi in die Gemeinde einbringen, indem sie bereitwillig dienen. Und diese Leute soll man nicht aufhalten, diesen Leuten soll man bereitwillig sich unterordnen. Dort steht dann in 1. Korinther 16, Abvers 15, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, ihr wisst, dass das Haus des Stephanas der Erstling von Achaia ist und dass sie sich in dem Dienst an den Heiligen gewidmet haben. Ordnet auch ihr euch solchen unter und jedem, der mitwirkt und arbeitet. Wisst ihr, es ist sehr kontraproduktiv, wenn es Leute gibt in der Gemeinde, die einfach irgendeine Aufgabe übernehmen und dann gibt's Leute, die meinen, die können das besser machen. Ja, die haben dann irgendwelche Verbesserungsvorschläge. In ihren Augen müsste alles ganz anders ablaufen und ihnen passt irgendwas nicht. Aber diese Leute sind meistens nicht bereit, mitzuarbeiten. Dann ist es vielleicht besser, mal zu überlegen, dich entweder einzubringen oder halt dich unterzuordnen. Weil Gemeindeleben funktioniert nicht, wenn du einfach nur irgendwas raushaust, wenn du nicht bereit bist, dich unterzuordnen und diejenigen, die Verantwortung tragen wollen, daran noch hinderst. Weil so funktioniert Gemeinde nicht. Und Paulus sagt, dass man sich diesem Stephanas und seinem Haus unterordnen soll und allen, die in der Gemeinde dienen, weil sie halt reifer im Glauben waren, weil sie halt Verantwortung tragen. Und jüngere Leute und auch Leute, die vielleicht gerade zum Glauben gekommen sind, die sind sehr impulsiv, die haben einen Tatendrang. Und das ist auch schön, das ist gut. Aber wenn ich eine Sache an der Bibelschule gelernt habe, ich glaube Sascha auch, dann ist das, dass wir, wenn wir was gelernt haben, nicht direkt alle damit überrumpeln sollen, sondern dass wir demütig handeln. Weil das wurde uns immer wieder eingeschärft, wenn ihr zurück in eure Gemeinde kommt, dann ist es wichtig, Autorität anzuerkennen und nicht direkt meinen, alles verändern zu müssen, weil das können wir nicht. Das ist nicht von Gott so gewünscht, dass wir als jüngere Leute irgendwo hinkommen und meinen, dass wir nur, weil wir jetzt irgendwie was gelernt haben, besser sind als alle anderen. Das Problem ist, dass jeder irgendwie einen ganz anderen Geschmack hat und jeder denkt, es müsste anders laufen. Ja, für den einen ist die Musik zu leise in der Gemeinde, für den anderen zu laut. Für den anderen passen die Lieder vielleicht nicht so gut und anderen ist die Predigt wiederum zu lang. Man kann es nie jedem recht machen und wir müssen alle lernen, dass es nicht nur um uns geht. Ja, es geht um alle in der Gemeinde. Jeder muss irgendwie versorgt werden. Und das ist die Aufgabe von Ältesten und das gehört auch zu uns, dass wir akzeptieren, dass es nicht in erster Linie in Gemeinde um uns geht. Es geht nicht darum, wenn wir hier hinkommen sonntags, dass wir den bestmöglichsten Dienst erfahren an uns, dass alles auf uns zugeschnitten ist und dass Leute uns ja alles so zurechtlegen, wie wir es gerne hätten. Und Unterordnung bedeutet auch nicht, dass du dich dein Ältesten nur unterordnest, wenn er dir gerade passt. Ja, es gibt auch durchaus Leute, ja, die passen uns nicht, auch wenn wir alle Menschen lieben sollen, können wir trotzdem Probleme mit Leuten haben. Und dann heißt das nicht, dass wir diese Leute nicht als Autorität über uns akzeptieren müssen. Gott fordert uns ganz klar dazu auf, egal ob uns jemand passt oder nicht, wenn er unser Ältester ist, dann sollen wir uns ihm unterordnen. Und dann kann dein Ältester noch so eine Charakterschwäche haben oder was weiß ich. Das ist keine Entschuldigung dafür, dass du deinem Ältesten nicht gehorsam bist. Denn Fakt ist, dass wir dazu aufgerufen sind, uns unseren Ältesten unterzuordnen. Es ist wirklich wichtig, dass wir verstehen, dass es in der Gemeinde nicht um uns alleine geht. Ja, es geht um alle hier in der Gemeinde. Es geht um jeden. Und es geht auch nicht darum, dass Älteste perfekt sein müssen, denn Älteste sind Menschen, die einfach eine riesen Verantwortung tragen. Und wir sollten sie lieber dabei unterstützen, anstatt irgendwie immer die Ältesten nur anzugreifen, sie als Fußabtreter für unsere Dinge zu sehen, die wir nicht so gut finden, ja. Und es ist ganz wichtig, dass wir einfach verstehen, dass unsere Ältesten einen schweren Dienst haben. Und ich weiß nicht, ob du mit ihnen tauschen möchtest. Ich weiß nicht, ob du verstehst, dass die Ältesten teilweise das, was sie erleben, nur schwer verarbeiten können. Ja, es gibt Leute, die machen einfach nicht das, was Gott möchte. Sie gehen ihnen nach. Manchmal ist Gemeindedisziplin notwendig und das ist schwer für Älteste. Das ist schwer, Leute darauf anzusprechen, wenn sie was falsch machen in Demut. Es ist schwer, jemanden zum fünften Mal auf eine Sache anzusprechen. Und ich glaube, Älteste haben oft schlaflose Nächte. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt so nachvollziehen können. Auch was das Pensum ihrer Arbeit betrifft, dass sie Familie, Gemeinde, Arbeit, alles unter einen Hut bekommen müssen. Und stattdessen, dass wir uns aufregen, sollten wir vielleicht einfach daran arbeiten, unsere Ältesten zu unterstützen, uns ihnen unterzuordnen, ihnen zuzuarbeiten, ihnen Arbeit abzunehmen. Denn Unterordnung ist von Gott eingesetzt. Es es sind in verschiedensten Ebenen im Leben so, ja. Es muss Unterordnung in der Ehe da sein. Es muss Unterordnung im Staat da sein, ja. Es muss Unterordnung auf der Arbeit da sein, ja. Wenn jeder auf der Arbeit macht, was er will, keine Ahnung, was dabei rauskommt, aber jedenfalls kein gutes Ergebnis, ja, dann macht man sich wahrscheinlich gegenseitig seine Arbeit kaputt und es funktioniert einfach nicht. Wir Menschen brauchen Leitung, ja. Jemand muss sagen, wo es lang geht und die anderen müssen folgen. Das ist ein biblisches Prinzip, so hat Gott uns geschaffen. Und die Frage ist, wie demütigen wir uns, ja? Wie sieht das praktisch aus, ja? Wie ordnen wir uns unter? Wir müssen demütig sein, ja, und demütig nicht nur gegenüber unseren Ältesten, sondern gegenüber allen Geschwistern. Vers 5b. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und euch mit Demut bekleiden, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Wir müssen wissen, dass Demut in der Zeit des ersten Petrusbriefs genauso wenig attraktiv war wie heute. Ja, Demut ist ja nicht eine Tugend, die Leute gerne an sich haben, die nicht an Jesus glauben, weil Demut heißt ja einfach, dass man sich selbst erniedrigt und sich kleiner macht, als man ist. Ja, Jesus hat gesagt, wenn du zu einem Gastmahl eingeladen bist, dann setze dich nicht auf den besten Platz, denn wenn jemand kommt, der höher ist als du, dann wirst du umgesetzt und das ist keine gute Situation für dich. Setz dich lieber auf den niedrigen Platz und vielleicht kommt der Bräutigam und setzt dich dann um. Das ist dann eine Ehre für dich. Ja, so sollten wir handeln. Und es ist eben wichtig, dass wir verstehen, dass Demut kein Ausdruck von Schwäche ist, sondern Demut ist eigentlich der Ausdruck wahrer Stärke. Ja, weil das hat uns Gott selbst vorgelebt. Jesus war Demut in Person gewissermaßen. Und damals in der Zeit von Petrus war Demut auch eine Beleidigung deswegen, weil das eigentlich die Arbeitshaltung von Sklaven war. Ein Sklave hatte gefälligst zu gehorchen und er hatte dienstbereit, selbstlos seine Arbeit zu verrichten. Und im Grunde genommen ist das ja wie heute, dass wir heute auch sagen, ach, Demut, mich selber kleiner machen, als ich bin. Warum? Ich muss mich doch gut verkaufen. Ich muss doch sagen, ich bin hier der Beste auf der Arbeit. Ich bin der Beste in der Gemeinde. Ich bin der Beste in der Familie, was weiß ich wo. Das wird uns doch irgendwo schon mit in die Wiege gelegt, dass wir uns immer so gut wie möglich verkaufen müssen. Aber die Bibel macht was ganz anderes deutlich. Wir sollen demütig sein. Wir sollen uns selbst kleiner machen, als wir sind, weil wir eben eigentlich gegenüber Gott niemand sind. Ja? Wir sind kleine Leute gegenüber einem Gott, der das Universum geschaffen hat. Und Petrus sagt, dass wir uns mit Demut bekleiden sollen. Und das Wort bedeutet, dass man etwas an sich festbindet. Ja, wie eine Sklavenschürze, die Sklaven damals anhatten, sollen wir diese Demut bei dem Dienst an unseren Geschwistern oder als Haltung gegenüber unseren Geschwistern anziehen. Ja, das soll stets unseren Umgang miteinander ausmachen. Und in diesem Fall bedeutet es, dass man vor allen Dingen hier in unserem Abschnitt, dass man sich den Ältesten unterordnet, aber auch, dass man sich den Geschwistern unterordnet, weil ein Christ hat doch verstanden, ich bin niemand. Ja, in Gottes Augen bin ich ein Sünder, der nichts selbst auf die Reihe bekommen hat und ich bin nur aus Gnade gerettet. Und deswegen sollte ich jetzt halt auch demütig sein. Denn selbst Jesus, der ohne Sünde war, hat sich selbst erniedrigt und hat klar gemacht, derjenige, der im Himmelreich der Größte sein will, der muss sich selbst am kleinsten machen. Und ich denke, als Petrus diesen Vers schrieb, und ich bin immer mehr beeindruckt von dieser bildlichen Sprache, die Petrus auch benutzt, ich bin fasziniert und ich verstehe, wie es in der Apostelgeschichte von Petrus heißt, dass die Leute verwundert waren darüber, wie dieser Mann predigen konnte. Dieser Mann, der eigentlich ein Fischer war, der nicht groß gebildet war, dieser Mann, er hat so viel verstanden, denn als er diesen Vers schreibt, denkt er wahrscheinlich an Johannes 13, wo wir davon lesen, wie Jesus seinen Jüngern die Füße wusch. Ja, und ihr könnt das mal aufschlagen. Johannes 13, da lesen wir davon, wie Jesus seinen Jüngern ein Vorbild gibt, wie sie sich gegenseitig verhalten sollen. Und da lesen wir auch davon, dass Jesus sich etwas umband, als er seinen Jüngern diente. Dort lesen wir, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er formal auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Und was Jesus hier macht, ist, seinen Jüngern ein Vorbild zu geben für das, wie sie einander dienen sollen. Er macht deutlich, dass selbst die niedrigste Aufgabe, das war damals selbst für Sklaven eine schlimme Arbeit, anderen die Füße zu waschen. Ja, das war etwas, was mit Unehre verbunden war. Das hat Gott selbst gemacht. Gott persönlich hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Und er sagt in Vers 12 den Grund dazu. Ich lese ab Vers 12 weiter. Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Gesandte größer als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Ja, wer das verstanden hat, der hat verstanden, worum es im Leben eines Christen geht. Es geht nicht um dich. Es geht nicht darum, dass du immer deinen Kopf durchsetzen kannst. Es geht darum, dass du deinen Geschwistern dienst. Es geht darum, dass du Gott von ganzem Herzen liebst und das tust du, wenn du demütig bist. Du hast nämlich keinen Grund, stolz zu sein. Das Problem ist nämlich, dass Stolz uns blind macht. Und Petrus sagt, was passiert, wenn wir stolz werden? Ja, in unserem Abschnitt steht weiter, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und das zitiert er aus Sprüche 3, Vers 34. Ja, Gott ist gegen diejenigen, die hochmütig sind, weil Gott hasst das abgrundtief. Das ist die Sünde, die Gott wahrscheinlich am meisten verabscheut. Stolz, weil Stolz uns blind macht. Wisst ihr, der Stolz eines Menschen bringt ihn dazu, sich gegen Gott aufzulehnen, zu meinen, er hätte Gott etwas zu sagen. Ja, selbst ein Hiob, der musste das verstehen, selbst ein Hiob, der nichts falsch gemacht hat, musste verstehen, dass er gegenüber von Gott niemand war. Dass Gott mit allem, was er an ihm tat, Recht hatte. Ja, und er hat sich vor Gott gedemütigt und hat dann Gnade in seinen Augen gefunden, wurde von Gott wieder aufgerichtet, hat eine neue Chance bekommen oder hat ein neues Leben noch mehr Segen erfahren als vorher, obwohl er ja gar nichts falsch gemacht hat. Aber er hat verstanden, Gott ist souverän, Gott ist der, der im Himmel thront, Gott ist der, der mein Leben in der Hand hat. Und wenn du meinst, dass du einen Grund hast, stolz zu sein, dann musst du sehr aufpassen, denn Gott wird gegen dich vorgehen. Gott geht gegen diejenigen vor, die stolz sind, weil das die Sünde ist, die uns am meisten blind macht. Deswegen sei vorsichtig, wenn du andere kritisierst, sei vorsichtig, wenn du denkst, dass du besser bist als andere in der Gemeinde. Aber Gott ist gnädig zu denen, die demütig sind. Sprüche 29, Vers 23. Der Hochmut des Menschen erniedrigt ihn, aber ein Demütiger erlangt Ehre. Und deswegen, weil wir eben wissen müssen, dass Gott uns hart bestrafen wird, wenn wir stolz sind, müssen wir demütig sein. Müssen wir immer wieder verstehen, ich habe keinen Grund, stolz zu sein. Und wenn wir das merken, ja, dann müssen wir direkt zurückrudern. Oder wenn wir es an unseren Geschwistern merken, dann sollten wir uns vielleicht gegenseitig ermahnen, nicht stolz zu werden. Weil ich habe schon so viele Menschen gesehen und ich habe es auch so oft selbst in meinem Leben erfahren, wenn ich stolz wurde, bin ich ganz tief gefallen. Und ich habe auch dieses Jahr sogar zwei Älteste vor Augen, die einfach stolz wurden und Gott hat sie auf schlimmste Art und Weise erniedrigt. Das ist einfach das, was passiert. Wir haben keinen Grund, stolz zu sein und Gott wird dich richten, wenn du stolz bist. Das sollte uns auch ein Stück weit Angst einjagen, weil wir vor Gott auch durchaus Angst haben sollten. Gott ist derjenige, der im Himmel thront, und wir sind hier unten. Wir haben nichts gegenüber Gott zu melden. Aber wie werden wir nicht stolz? Wie können wir demütig sein? Das wollen wir uns im letzten Punkt ansehen. Das können wir eben nur dann tun, wenn wir uns unter die gewaltige Hand Gottes demütigen. Vers 6. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Ja, du bist nicht Mittelpunkt des Universums. Wenn du eins heute mitnehmen solltest, dann ist es das. Es geht in der Gemeinde und in deinem Leben nicht um dich allein. Ja, du bist Gott wichtig. Das will ich dir gar nicht absprechen. Gott weiß ganz genau, wie viele Haare du auf deinem Haupt hast. Ja, Gott kennt dich ganz genau. Er hat dich persönlich geliebt, als er am Kreuz für dich gestorben ist. Aber du bist nicht der einzige Mensch auf der Welt. Du bist nicht der einzige Mensch, den Gott liebt. Und deswegen müssen wir verstehen, dass wir uns unter Gottes gewaltige Hand demütigen müssen. Es geht nicht um uns. Wir müssen verstehen, dass wir unser Leben nicht selbst in der Hand haben. Du bist nicht Gott. Du hast nicht dein Leben selbst in der Hand. Du kannst nicht noch niemals wissen, ob du morgen einmal noch aufwachen wirst. Ja, selbst das liegt nicht in unserer Hand. Aber wir denken oft, dass wir unser Leben selbst in der Hand haben, dass wir alles selbst bestimmen können und genau wissen, wo wir einmal ankommen werden. Aber wir wissen gar nichts. Und ich finde das ziemlich faszinierend. Jeremia hat das erkannt, wer in Gottes Augen ist. In Jeremia 10, Vers 23 bekennt er Gott: Ich weiß, Herr, dass der Weg des Menschen nicht in seiner Macht steht, dass der Mann, wenn er geht, seine Schritte nicht lenken kann. Er hat verstanden, dass Gott derjenige ist, der die Schritte eines Menschen lenkt. Es kann nichts auf dieser Welt passieren, was nicht ohne die Zustimmung von Gott geschieht. Und ich habe in den letzten Tagen noch ein Zitat gelesen, was ich jetzt leider nicht mehr gefunden habe, deswegen muss ich das so aus dem Kopf wiedergeben. R.C. Sproul hat einmal gesagt: Wo war Gott am 11. September 2001? Und er sagt dann, Gott war an dem gleichen Ort, wo er immer ist. Er herrschte im Himmel auf seinem Thron und herrschte souverän. Gott, nichts passiert auf dieser Welt, was Gott nicht zulässt. Und das sollte uns auch irgendwo ein Trost sein, weil wir werden noch nächste Woche sehen, in Vers 9, dass Leid auch etwas ist, was einen widerfährt. Das ist etwas irgendwo auch Normales ist. Ja, wir leben in einer Welt, die gefallen ist, die nicht gerecht ist. Ja, wir leben in einer Welt, wo die Sünde noch herrscht, weil Gottes Reich eben noch nicht aufgerichtet ist. Und deswegen sollten wir uns nicht wundern, wenn schlimme Dinge passieren. Aber wir sollten wissen, dass nichts passiert, was Gottes Willen nicht entspricht. Und auch Maria hat das erkannt. Und vielleicht passt das ganz gut jetzt in diesen Tagen, wo wir noch die Weihnachtszeit so kurz hinter uns haben. Ja, in ihrem Lobgesang sagt Maria, als ihr gesagt wird, dass sie den Retter auf die Welt bringen wird, in Lukas 1, Vers 46. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich alle glückselig preisen. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name, und seine Barmherzigkeit währet von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er tut Mächtiges mit seinen Armen. Er zerstreut die hochmütig sind in ihrer Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. Gottes Souveränität in deinem Leben anzuerkennen bedeutet, dass du wahren Segen in deinem Leben erfahren kannst, denn du verstehst, dein Leben ist nicht von dir abhängig. Du musst dich unter Gott beugen. Du musst verstehen, du weißt nicht, was morgen passiert. Und sich unter Gottes gewaltige Hand zu demütigen, bedeutet, dass du ihm all deine Sorgen, all deine Probleme abgibst. Weil das ist auch ein Zeichen von Demut, dass wir verstehen, ja, ich kann es nicht selber machen, deswegen gebe ich es Gott ab. Deswegen sage ich: Gott, führ du mein Leben. Gott, seine Sorgen und Probleme im Gebet abzugeben, ist irgendwo eine Erklärung, dass wir uns ihm unterordnen, ja, dass wir uns ihm unterwerfen. Deswegen sagt Petrus auch in Vers 7, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist auch direkt eine Verheißung. Gott kümmert sich um diejenigen, die ihm vertrauen, die verstehen, okay, ich habe mein Leben nicht selbst in der Hand. Ich muss mich Gott hingeben. Ich muss Gott sagen, Herr, führ du mein Leben. Und das ist das Wichtigste, um zu verstehen, was es heißt, demütig zu sein, sich vor allen Dingen unter Gott zu demütigen. Weil dann kann ich doch das annehmen, was Gott geschaffen hat, was er für Autoritäten über mich eingesetzt hat. Sei es in der Gemeinde, sei es im Staat, sei es in der Ehe. Ja, manchmal läuft auch nicht alles so, wie Gott sich das gedacht hat, weil wir einfach Sünder sind. Aber Gott hat trotzdem etwas Gutes damit geschaffen. Und wir sind einfach dazu aufgefordert, treu zu sein. Und wenn wir alle unsere Aufgabe erfüllen, ja, dann würden wir wahren Segen erfahren. Dann würden wir uns gerne unterordnen. Dann würden unsere Ältesten gerne leiten. Ja, das ist das Gleiche wie in der Ehe. Ja, wenn ein Mann mit vorbildlichem Leben vorangeht, wenn er seine Familie von ganzem Herzen liebt, dann folgt die Frau ihnen auch gerne nach. Und auch umgekehrt. Ja, und das ist auch bei der Arbeit so, überall. Das ist Segen. Ja, das ist keine Verknechtung, wenn wir uns unterordnen. Das ist das, was Gott für uns vorgesehen hat, dass wir ja in dieser Schöpfungsordnung von ihm leben. Und ich hoffe, dass dir das Mut macht, dass du weißt, wenn Gott souverän ist, dass nichts passiert, was ihm das Ruder aus der Hand reißen könnte. Dass wir ihm im Leid vertrauen können, das werden wir nächste Woche sehen, dass Christen auf der ganzen Welt verfolgt werden. Ja, das sollte uns vielleicht dazu bringen, dass wir verstehen, okay, nicht nur mir geht's manchmal schlecht, sondern auch anderen. Das ist normal, weil wir in einer Zeit leben, wo wir noch in einer sündigen Welt leben. Und deswegen fordert Petrus uns dazu auf, unsere Sorgen abzugeben. Wir sollen unsere Sorgen auf ihn werfen, sie von uns weggeben, ja, weil manchmal halten wir an unseren Sorgen fest und denken, oh, ich krieg das schon selbst irgendwie hin. Ich löse jetzt selbst meine Probleme, aber das funktioniert nicht. Manchmal schon, oft leider aber nicht. Und das haben wir, glaube ich, alle schon schmerzlich erfahren, dass wir gedacht haben, wir bringen eine Sache selbst in Ordnung und sind dann kläglich gescheitert. Wir müssen verstehen, dass Gott unser Leben in seiner Hand hat. Sprüche 3, Vers 5 bis 7. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich selbst nicht für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das hat Sascha auch eben vorgelesen und das ist so wichtig. Wir sind nicht diejenigen, die unser Leben selbst in der Hand haben. Gott liebt uns und er hat uns in seine Hand und wir müssen einfach verstehen, dass das viel Segen mit sich bringt, wenn wir uns einfach an das halten, was Gott von uns möchte, dass wir uns auch unterordnen, dass wir gerne unseren Ältesten nachfolgen, dass wir uns unseren Geschwistern auch demütig gegenüber verhalten, weil wir eben auch nicht besser sind als sie. Wir sind auch Sünder, ja, wir haben auch Probleme, wir haben auch Charakterschwächen. Und es ist einfach wichtig, dass wir all unsere Sorgen Gott im Gebet abgeben. Dazu gehören unsere Ängste, unsere Unzufriedenheit, unsere Mutlosigkeit, wenn wir mal wieder irgendwann am Tiefpunkt angekommen sind und denken, Herr, warum schon wieder? Warum führst du mich jetzt schon wieder durch Leid? Ja, wenn wir verzweifelt sind, wenn wir Schmerzen erleiden, wenn wir nachts nicht mehr schlafen können, wenn wir Zweifel haben, auch das erträgt Gott, das dürfen wir auch abgeben und müssen es sogar. Lest euch mal die Psalmen durch, ja, die sind voller solcher Gebete von Männern Gottes, die einfach auch teilweise verzweifelt sind, die einfach nicht mehr weiter wussten und gesagt haben, Herr, greif doch endlich mal ein, rette mich. Wir dürfen Gott auch unsere Leiden sagen, wir dürfen ihm alles sagen, was uns bedrückt. Und ich möchte schließen mit der Verheißung, die Paulus den Philippern am Ende seines Briefes mitgibt, die auch uns gilt in Philipper 4, Vers 6 und 7, sorgt euch um nichts, sondern in allen lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und ich hoffe, dass du heute Morgen verstanden hast, dass Demut ein Ausdruck von wahren Segen ist. Weil Demut ist der Kanal, wie Gott uns seinen Segen mitgibt. Deswegen können wir uns dann gerne unseren Ältesten unterordnen. Ja, auch wenn uns nicht immer alles passt, was sie tun. Sie sind diejenigen, die bereitwillig vorangehen, die das auf sich nehmen, die ganzen Nachteile, die damit verbunden sind. Und deswegen folge deinen Ältesten nach, halte sie nicht davon ab, ihre Aufgabe zu machen. Aber auch gegenüber deinen Geschwistern musst du demütig sein, weil du nicht besser bist als sie. Ja, jeder macht Fehler und wir müssen uns einander vergeben und einander dienen. Und dazu gehört es auch, Sachen zu machen, die uns vielleicht manchmal nicht passen. Und schlussendlich können wir das alles tun, weil wir uns Gott gegenüber demütigen, weil wir verstehen, wir glauben an einen Gott, der souverän ist, der über uns herrscht, der über uns wacht, dem wir wichtig sind, der uns persönlich kennt und der uns liebt. Und ich hoffe, dass uns das dazu ermutigt, weiterzugehen, auch wenn es mal schwierig ist, auch wenn wir mal andere Meinungen haben zu unseren Geschwistern, dass wir trotzdem eine Einheit sind, weil das ist ganz wichtig, dass wir als Gemeinde zusammenstehen, dass wir als Gemeinde gerade in dieser Zeit, wo viele schwierig sind, wo viele Herausforderungen da sind, sei es wegen Corona oder wegen anderen Dingen. Ich höre mir ab und zu bei der Vorbereitung von den Predigten auch andere Predigten an aus dem 1. Petrusbrief und manche sind ein bisschen älter und dann sagen die Leute, ja, mal gucken, wie sich das bei uns alles so entwickeln wird. Man kann sich das jetzt noch gar nicht vorstellen, dass es hier irgendwann Verfolgung geben wird. Vielleicht gibt's das mal in 10 Jahren. Und ich weiß nicht, wo wir heute stehen, wann wir hier als Christen irgendwann wirkliche Verfolgung erfahren werden. Aber ich kann nur eins sagen, es wird nicht mehr lange dauern. Und es sollte uns nicht wundern, wenn wir wegen unseres Glaubens an Jesus leiden soll werden. Und deswegen ist es eben wichtig, als Gemeinde fest zusammenzustehen, als Gemeinde füreinander da zu sein, auch im Leid die anderen zu tragen und auch über Charakterschwächen hinwegzublicken. Amen.